Ich möchte euch alle ganz, ganz herzlich begrüßen zu diesem Livestream-Gottesdienst. Es ist natürlich sehr schade, dass wir auf diese Art und Weise immer noch so zusammenkommen, wenn man das so nennen kann, aber doch, ich freue mich, im Geiste mit euch verbunden zu sein und auf diese Art und Weise zu euch zu reden. Es ist sehr schade, dass wir auch auf diese Art und Weise Muttertag feiern. Ach, wie schön wäre es, wenn wir heute wieder alle zusammen wären und jede Mami eine Rose bekommen könnte, wie jedes Jahr. Und wir wirklich so in dieser Herzensverbundenheit uns miteinander umarmen könnten. Und doch, das ändert nichts an der Sache. Ich möchte euch, liebe Muttis, ganz, ganz herzlich gratulieren zu diesem Gottesdienst oder zu diesem Fest. Ich möchte euch alles, alles Gute wünschen. Ich möchte euch segnen. Wir sind so froh, denke ich mal alle, dass wir eine Mama, dass wir unsere Eltern haben, die uns den Weg zu Jesus gezeigt haben, die uns für uns beten, die für uns da sind. Oh, ich weiß, wie schwer ihr das habt, wie viel Kraft ihr benötigt und wie viel Mut ihr braucht, mit den Kindern, in den Familien so vorwärts zu kommen. Und ich möchte euch wünschen an dieser Stelle viel, viel Weisheit, viel Kraft, viel Mut, nach vorne zu schauen, nicht mutlos werden und weiter für eure Familien, für eure Kinder zu beten. Wir sind so dankbar, dass wir euch haben. Ich weiß, dass ihr oft in Schwierigkeiten geratet, ganz besonders in dieser letzten Zeit, wenn ich so an die jungen Mütter denke, die kleine Kinder haben. Es ist nicht einfach heutzutage, die Kinder zu erziehen, den Kindern den richtigen Weg zu zeigen. Und oft geriet ihr in Schwierigkeiten und nicht selten vielleicht in Sackgassen, wo ihr nicht wisst, wie es weitergehen soll. Und doch gibt es aus jeder Situation immer einen Ausweg. Und das ist auch das Thema, worüber ich heute sprechen möchte. Und heute wird eine Frau ganz besonders in den Vordergrund kommen, in dieser Geschichte oder in diesem Thema, worüber wir sprechen werden, die auch in ihrem Leben in eine gewisse Sackgasse gegangen oder getreten ist mit ihrer Familie. Und wie kommt man da heraus? Das Thema, worüber ich heute sprechen möchte, heißt auch, gibt es einen Ausweg aus der Auswegslosigkeit? Nun, wie verhalten wir uns, wenn wir in eine Sackgasse kommen? Ihr könnt euch, denke ich, mal noch erinnern, als Stefan darüber in der Anbetung vor einigen Wochen gesprochen hat. Ja, wir alle waren mal in einer Sackgasse geraten und Gott hat uns da herausgeführt, aus der größten Sackgasse überhaupt. Und wie glücklich waren wir, als wir in diese Freiheit blicken konnten, als wir diese Freiheit bekommen haben in Christus. Aber ist es immer so geblieben? Auf dem Weg mit Jesus sind wir nicht öfters auch wieder in bestimmten Sackgassen geraten. Die Frage ist, wie kommen wir da heraus? Nun, wenn man in einer Sackgasse ist mit dem Auto, da wissen wir, wie es uns geht. Manchmal ist es einfacher, da rauszukommen, manchmal ganz schwierig. Und wenn es dann eine Gasse ist, die ganz, ganz eng ist, und da man noch keine Möglichkeit hat zu wenden und einer, der Probleme hat, mit rückwärts zu fahren, der hat ein großes Problem, da rauszukommen, nicht wahr? Und wie gut ist es, wenn wir dann einmal da raus sind und richtig aufatmen können, ins Freie schauen, so richtig durchatmen. Manchmal aber ist dieser Weg, wie gesagt, sehr, sehr schwer. Ich spreche jetzt nicht mehr von Auto, sondern in unserem Leben, wenn wir in eine Sackgasse geraten. Vielleicht haben wir einen verletzt und wir müssen jemanden ins Auge schauen und dem, was wir getan haben, dann fällt es uns natürlich sehr schwer, umzukehren, nicht wahr? Eine Geschichte, die es auf den Punkt bringt, worum es heute gehen soll, möchte ich uns kurz vorlesen. Die finden wir in der Bibel und da können wir es auch schon mitlesen. Die findet in dem Buch Ruth statt. Und zwar wollen wir uns heute nicht das ganze Buch natürlich durchlesen und es betrachten, sondern wir wollen auf die ersten 5 Verse mal uns konzentrieren und mal schauen, wie es diesen Menschen ergangen ist. Das ist eine Familie, um eine Familie geht es da, und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten. Da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und der Name dieses Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Naemi. Seine beiden Söhne aber hießen Machlon und Kilion. Sie waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda, und sie kamen in das Gebiet von Moab und lebten dort. Elimelech aber, Naemis Mann, starb. Und sie blieb allein übrig mit ihren beiden Söhnen. Und diese nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpha und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten etwa 10 Jahre dort. Danach starben auch sie beide, Machlon und Kilion, so dass die Frau ohne ihre beiden Söhne und ihren Mann alleine übrig blieb. Für diese Familie ist die Sackgasse oder der Weg von Bethlehem, ihrem Heimatort, nach Moab. Ein Gebiet südöstlich von Israel. Sie ziehen dorthin mit ihren beiden Söhnen, verlassen Bethlehem, weil dort Hungersnot ist oder herrscht. Auf den ersten Blick, wenn wir so oberflächlich diesen Text lesen, würden wir sagen, das ist ja doch verständlich, ja, sogar vernünftig. Aber wenn man etwas genauer den Text betrachtet, was das für eine Familie ist, die da nach Moab aufbricht, fallen einem ein paar Dinge auf. Zunächst fällt es auf, sie ziehen aus Bethlehem, was zu Deutsch heißt Haus des Brotes, aus Juda, woher der Messias, der Retter, kommen soll, und wohin? Nach Moab. Was? Würden wir sagen, doch nicht nach Moab. Wenn schon, dann aber nur nicht nach Moab. Dieses Volk, das moabitische Volk, war nämlich von Gott verflucht. Und Gott hat damals gesagt, dass bis zu der 10. Generation dürfte keiner aus diesem Volk in die Gemeinde Israels aufgenommen werden. Und schon gar nicht, um dort Brot zu suchen in Moab. Für Fremde gibt es in Moab kein Brot und auch kein Wasser. Das ist die Erfahrung Israel noch damals aus der Wüstenwanderzeit. Wenn wir die Geschichte so zurückgucken, dann kam das Volk aus Ägypten nach Israel in das versprochene Land. Und als sie nach Moab kamen, da wollten die noch einmal durchlassen. Und sie haben ihnen kein Brot und kein Wasser angeboten. Das war ein feindliches Land. Sie haben sich feindlich gegenüber Israel gestellt. Und nicht nur das, später, als das Volk Israel wieder nach vielen Jahren vor Moab stand, kurz vor dem Eingang nach Kanaan, dann hat der Balak, das war der moabitische König, hatte den Bileam aus Midian engagiert, damit der kommen sollte und das Volk Israel verfluchen. Sie waren richtig feindlich gegenüber diesem Volk gestimmt. Und obendrein ist Moab sowieso kein Land, wo Brot genug ist und Wasser.
Das ist geografisch bekannt, dass dieses Land sehr wenig Wasser hat und die meisten Monate im Jahr sind alle Bächer und Flüsse ausgetrocknet. Da gibt es ganz wenig Wasser und wenig Brot. Aber genau dorthin zieht diese Familie jetzt hin. Warum, würden wir fragen? Was ist der eigentliche Grund gewesen? Wer wird dort Brot und Wasser bekommen, wo man freiwillig kein Brot und Wasser bekommt? Wohl der, der eine reiche Gegenleistung zu geben hat, oder? So müssen wir uns diese Familie wohl nicht als arme Leute vorstellen. Diese Familie bringt etwas mit, was ihr den Zugang zu Brot und Wasser öffnet. Geld. Und dieses Geld öffnet der Familie den Zugang zu Nahrung, auch den Zugang zur Gesellschaft. Und wir wissen, wie es da heutzutage auch geht. Geld macht sehr viel. Denn wer außer der Reichen schafft es als Fremdling einzuheiraten? Und genau das tun die Söhne Elimelechs. Die heiraten eben moabitische Mädchen. Nun, dass sie wohlhabend waren, bestätigt auch die Naemi selbst. Wenn wir später lesen im Vers 21, da können wir das sehen, dass sie sagt, voll bin ich ausgezogen. Das heißt, ich hatte viel gehabt, ich war reich oder wir waren reich. So sind wir ausgezogen und leer kommen. Ich wieder zurück. Das bestätigt auch wieder, das war keine arme Familie. Obendrein wissen wir aus dem Gesetz, wenn wir das Wort betrachten, wenn in Israel jemand arm geworden ist, hat eine Missernte gehabt oder sonst noch etwas, dass er nicht mehr über die Runde kommen konnte, dann konnte einer seiner Verwandten sein Land bei ihm abkaufen, konnte mit diesem Land dann weiter wuchern, aber er durfte bei ihm als Knecht sein und somit, damit er das auch überlebt. Aber am 50. Jahr, am Jubeljahr, musste der Verwandte ihm das Land wieder zurückgeben. Hier an dieser Stelle sehen wir, dass diese Familie das Land nicht verkauft hat. Also waren sie gar nicht arm. Erst als Naemi zurückgetreten oder zurückgekommen ist nach Bethlehem, dann war sie wirklich leer. Sie sagt, jetzt bin ich leer, jetzt bin ich pleite, jetzt habe ich kein Geld, jetzt bin ich gezwungen, dieses Land zu verkaufen. Also das spricht wieder dafür, als die damals ausgezogen waren nach Moab, waren sie nicht arm. Sie hatten genug Geld, sie waren wohlhabend. Nun, wir wissen ja, wenn es kein Brot mehr gibt, kauft sich ein Reicher eben Kaviar. Nein, sie fliehen sehr wahrscheinlich, um ihr Reichtum zu bewahren. Sie schaffen so gesagt ihr Kapital außer Landes. Das wird ja heute üblich so gemacht, viele reiche Leute, sie versuchen ihr Kapital irgendwo ins Ausland zu bringen, damit sie keine Steuer bezahlen brauchen oder wie auch immer. Sie wissen genau, wie sie das machen. Nein, sie fliehen nicht vor dem Hunger. Denn auch viele, viele andere, die in Bethlehem geblieben sind in Israel, die haben es ja überlebt. Hunger und Hunger ist ja auch noch ein großer Unterschied. Denn wenn in der Bibel steht, dass eine Hungersnot gekommen war, heißt das noch lange nicht, dass die nichts zu essen hatten. Denken wir an die Geschichte an Jakob und seine Söhne. Als die Hungersnot über das Land kam, wo Josef dann schon in Ägypten war, und Josef hat die 7 reiche Jahre gesammelt und hat viel, viel Korn gehabt, Brot, wie gesagt, und dann schickt Jakob seine Söhne dahin, damit sie Brot holen. Ich möchte nicht die ganze Geschichte erzählen. Aber als sie zurückkommen, und das Problem entstand ja da, dass sie Benjamin beim nächsten Mal mitnehmen sollten, und jetzt kam wieder die Zeit, wo sie alles aufgezehrt haben, mussten sie wiederkommen, gehen, um sich Brot zu holen nach Ägypten, dann will der Jakob irgendwie doch diesen König da in Ägypten, er wusste ja noch nicht, dass es Josef ist, zu besänftigen, damit er nicht so streng mit ihnen umgeht. Und dann sagt er einen ganz interessanten Gedanken. Sagt er, nimmt von den Reichtümern unseres Landes mit und reicht auch auf, was das ist. Nimmt Pistazien mit, nimmt Mandeln mit, nimmt Honig mit. Na, wenn man Pistazien hat und Mandel hat und Honig hat, dann braucht man nicht so wirklich hungern. Die haben zwar kein Brot gehabt. Aber wir merken, eine Hungersnot heißt noch lange nicht, dass da gar nichts ist. Sie fliehen nicht vor dem Hunger, diese Familie, sondern vor dem Bettler, der an ihrem Tisch möchte. Sie verweigern womöglich Solidarität. Was weiter auffällt, sind die Namen der ganzen Familie. Namen haben im Alten Testament immer eine sehr, sehr große Bedeutung. Und oft hat Gott das Schicksal Israels mit einem Namen verbunden. Wir haben sehr viele Beispiele, ich möchte nur eins aufführen, die Schriftstelle können wir jetzt gerade da sehen. Hosea 1, Vers 8 bis 9. Als sie nun Loruhama entwöhnt hatte, wurde sie wieder schwanger und gebar einen Sohn. Da sprach er, der Herr, nenne ihn Loami, denn ihr seid nicht mein Volk und ich bin nicht der Eure. Merken wir, ein Name wird gegeben mit dem Schicksal Israels. Der Name Loami bedeutet nicht mein Volk, nicht mehr mein Volk. Gott will eine Botschaft weitergeben und verbindet es mit einem Namen. Der Name Elimelech, der Vater dieser Familie, die jetzt nach Moab gezogen sind, heißt zu Deutsch, mein Gott ist König. Was für ein erhabener und wunderbarer Name, nicht wahr? Der Name nach war er womöglich einer der führenden Personen in seinem Heimatland oder Heimatort. Oder Naemi, meine Liebliche, wie oft wurde das Volk Israel so genannt, meine Liebliche. Was sind das für wunderbare, verheißungs- und hoffnungsvolle Namen? Ach, was haben diese Eltern sich dabei gedacht, als sie diesen die Namen gegeben haben? Mein Gott ist König oder du Liebliche. Und jetzt auf einmal, da bin ich erschrocken, als ich dieses gelesen habe. Und habe ich gefragt, warum geben sie dieser Elimelech mit der Naemi, ihren Söhnen, solche niederschmetternde und trostlose Namen. Machlon, was zu Deutsch bedeutet kränklich, schwächlich. Und Kilion, verschmachten, zerstören. Ich habe mich gefragt, was ist die Ursache, dass sie ihren Söhnen solche schlimme Namen geben? Aus diesen Namen kommt ja eine gewisse Enttäuschung, Verbitterung, ein Zustand eines Herzens, was Unzufriedenheit hervorbringt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese beiden, wenn ich mir das ganze Bild so betrachte, kann ich mir gut vorstellen, dass diese beiden schon lange sehr unzufrieden waren über Gott und über die ganze Situation in Israel. Natürlich war das keine schöne Situation, wenn eine Hungersnot über das Land kommt. Natürlich ist das keine schöne Situation, wenn wir uns heute in dieser Zeit befinden, wo wir uns nicht zusammentreffen können. Wo wir beschränkt werden in so manchen Dingen. Wo Menschen sogar depressiv werden, weil sie die Einsamkeit nicht ertragen können. Alles andere als schön. Aber wie gehe ich damit um? Anstatt in sich zu gehen, anstatt die Frage zu stellen, Herr, was willst du uns damit sagen? Warum ist heutzutage diese Situation so? Um den Grund festzustellen, fange ich an vielleicht um sich zu schlagen? Fange ich an unzufrieden zu werden? Menschen und Gott zu beschuldigen und zu verurteilen und beurteilen? Und ich kann mir gut vorstellen, dass in der Situation damals es genauso ging mit diesem Elimelech und mit seiner Frau Naemi. Sie waren unzufrieden mit dieser Situation. Ja, vielleicht waren sie beide gerecht. Vielleicht haben sie mit der Sünde Israels nichts zu tun gehabt. Denn Gott hat immer das Volk Israel bestraft, wenn sie sich von ihm abgewandt haben, wenn sie den Götzen wieder nachgegangen sind, wenn sie ihn vergessen haben, dann strafte er sie. Das hat er ja vorausgesagt, dass das so kommen wird. Er hat ihnen Segen zugesprochen, wenn sie ihm folgen werden, und hat ihnen Fluch zugesagt, wenn sie sich von ihm abwenden werden. Vielleicht waren diese beiden nicht so sündig, vielleicht haben sie wirklich Gott gedient bis dahin, aber auf einmal kam eine Enttäuschung in sie hinein. Und sie haben sich vielleicht gefragt, ach Herr, warum lässt du so etwas zu? Anstatt so wie Daniel und viele Propheten, sie in sich gegangen sind. Daniel, der beliebte Mann Gottes, der von Gott geliebt worden ist, musste genauso mit den anderen in das babylonische, in die babylonische Gefangenschaft, in den Exil. Aber er murrt nicht gegen Gott in der Situation, in der er sich befindet. Im Gegenteil, er kniet vor Gott jeden Tag dreimal vor ihm und bittet für sich und für sein Volk, für seine Väter und sagt, Herr, vergib uns und unseren Vätern unsere Sünden, die wir getan haben. Was für eine Einstellung, eine Demütigung vor Gott. Und jetzt auf einmal sehen wir genau das Gegenteil. Hier kehrt eine Verbitterung hinein. Ja, und eine Verbitterung ist immer eine Folge einer Unzufriedenheit. Das ist eine Folge, wenn man einfach anfängt zu murren, zu meckern über bestimmte Dinge. Dann kehrt diese Verbitterung hinein. Oh, Paulus hat uns so sehr davor gewarnt. Seht zu, dass keine Verbitterung in eure Herzen hineinkommt. Denn es ist ganz, ganz schlimm, wenn sie sich breit macht in unserem Inneren. Und siehe da, tatsächlich, es kommt so weit, dass eine wahnsinnige Zerstörung in diese Familie einkehrt. Alle drei Männer müssen ihr Leben lassen. Schon kurz darauf, wo sie da eingezogen sind nach Moab, starb selbst der Vater, der das womöglich alles organisiert hat. Denn damals sah die Welt noch anders aus als heute. Heute, wenn die Frau sich dagegen stellt, dann kann der Mann sich vielleicht auf den Kopf stellen. Ob es nur richtig oder falsch ist, lassen wir so stehen. Aber damals sah die Welt noch anders aus. Da war der Mann das Haupt der Familie. Und da hat der Mann gesagt, und dann haben die anderen mitzumachen. Ich weiß es nicht, ob Naomi jetzt zwangsläufig mitgegangen ist und hat eine andere Meinung darüber gehabt. Glaube ich nicht. Wenn wir weiter die Geschichte betrachten, merken wir, dass diese Bitterkeit in ihrem Herzen genauso eingekehrt war wie bei den anderen. Also war sie solidar mit ihrem Mann. Und die Söhne, die gingen mit. Und anstatt das einfach wahrzunehmen und das einfach mal sich die Frage zu stellen, schon da in Moab, warum musste unser Vater jetzt sterben, machen die Söhne das genauso weiter. Sie holen sich moabitische Frauen, was Gott verboten hat. Es geht einfach weiter. Merken wir, was für eine große Verantwortung liegt auf uns Eltern. Ihr Mütter, wir feiern heute Muttertag. Und doch möchte ich euch sagen, ganz warm ans Herz legen, was für eine große Verantwortung liegt bei euch, eure Kinder den richtigen Weg zu Jesus zu zeigen. Und wie dankbar können wir sein, die wir dieses verstanden haben. Dankbar unseren Eltern, unseren Müttern, die Tag aus, Tag ein für uns gebetet haben und haben uns diesen Weg zu Jesus gezeigt. Und heute dürfen wir uns freuen. Ganz anders war das in dieser Familie. Alle drei Männer mussten ihr Leben lassen. Denn, Männer, jetzt ein Wort an euch, an uns. Wir stehen in der Verantwortung für unsere Familien. Was tun wir? Wo führen wir sie hin? Welchen Weg zeigen wir oder schlagen wir ein? Eine totale Katastrophe. Ja, wir würden sagen, eine Sackgasse. Für diese drei Witwen, die zu der damaligen Zeit ohne Männer aufgeschmissen waren. Da gab es kein Sozialamt, Witwenrente oder sonst noch was, was wir heute alles besitzen. Nein, die waren aufgeschmissen. Die mussten zusehen, wie sie eigentlich mit ihrem Leben klarkommen sollten. Das war eine totale Sackgasse. Naomi entwickelt sich zu einer einsamen und bitteren Frau. Moab hat sich als Sackgasse erwiesen. Und Gott ist schuld. So hören wir es aus Naemis Worten. Verse 20 und 21, Ruth, sie aber sprach, nennt mich nicht Naemi, sondern nennt mich Mara. Was bitter bedeutet, das Wort Mara. Denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht, merken wir? Sie kapiert das immer noch nicht. Sie demütigt sich immer noch nicht vor Gott. Und sieht das immer noch nicht ein, dass sie haben selbst sich in diese Sackgasse festgefahren. Voll zog ich aus, sagt sie, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Wieder der Herr. Warum nennt ihr mich denn Naemi, da doch der Herr mich demütigt und der Allmächtige mich betrübt hat? Wie schlimm klingt das Ganze, nicht wahr? Denken wir nicht jetzt alle zwangsmäßig an die Worte Jesu, der gesagt hat, wer sein Leben bewahren will, der wird's verlieren. Genau so ging es dieser Familie. Moab ist eine Sackgasse. Alles verloren. Und so macht Naomi sich nach einem noch einmal auf, zurück nach Bethlehem. Denn sie hat gehört, es gibt da wieder Brot. Im Haus des Brotes gibt es wieder Brot. Sie kehrt um. Zurück zu denen, die sie verlassen hat, damals, als sie noch reich war. Sie macht sich auf den Weg, zusammen mit ihrer Schwiegertöchtern. Doch kurze Zeit später will sie die beiden loswerden. Interessant. Warum? Warum schickt sie sie auf einmal zurück zu ihren Familien? Sie versucht mit aller ihrer Kunst, sie zu überzeugen. Es klingt natürlich auch sehr legitim im ersten Augenblick. Was sollen die moabitischen Frauen auch im Volk Israel? Vor allem Witwen? Wer wird sie schon da heiraten? Aber ist das die Ursache, dass sie sie zurückschickt? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier ist eher, dass die Bitterkeit, die in ihrem Herzen war, sucht jetzt Einsamkeit, um noch bitterer zu werden. Denn wer bitter ist, weiß um die eigene Unerträglichkeit. Nein, Naomi ist gedemütigt worden. Doch sie selbst hat sich noch nicht vor Gott gedemütigt. Schauen wir uns die Argumente an, was sie zu ihren Schwiegertöchtern sagt. Ihr könnt ja nicht heiraten. Was soll ich euch anbieten? Ich kann euch nichts mehr anbieten. Geht zu euren Familien. Eine verabschiedet sich und geht. Die andere bleibt. Sie widersetzt sich Naomi. Und ich denke mal, sie hat sie durchschaut. Diese Naomi. Und weil sie sie so geliebt hat, weil sie so ein großes Herz hat für Menschen, die in so einer Situation sind, so wie Naomi, ihre Schwiegermutter. Sie sagt, nein, wo du hingehst, gehe ich auch hin. Dein Gott ist mein Gott, dein Volk ist mein Volk und so weiter. Warum entscheidet sich Ruth, hier mitzukommen, wissen wir nicht wirklich. Hat sie von dieser Familie oder den wahren Gott erfahren? Durch diese Bitterkeit haben sie vielleicht doch viel vom Volk Israel erzählt in dieser Zeit, Denn wir waren 10 Jahre da. Wie lange sie verheiratet waren, diese Machlon und Kiliot mit diesen Töchtern, wissen wir nicht. Aber Zeit genug, um sie kennenzulernen. Ob sie es von ihnen erfahren haben über dieses Volk. Oder noch aus der Geschichte früher. Denn das moabitische Volk hat ja sehr viel mit dem Volk Israel zu seiner Zeit gehabt. Habe ich ja schon am Anfang gesagt, dass der Balak damals den Bileam geholt hat und was der Bileam für eine Prophetie und ausgesprochen hat über das Volk Israel und wie er das Volk Israel anstatt zu fluchen gesegnet hat. Das Ganze ist ja doch im Volksmund drin geblieben. Das ist nicht einfach so verloren gegangen. Und vielleicht gehörte Ruth zu diesen wenigen in Moab, die sich mal nüchtern überlegt haben und haben gesagt, was muss das für ein gesegnetes Volk sein? Was muss das für ein Volk sein, dass Gott sich so über sie erbarmet, wie er sich führt? Wie wunderbar hat er sie durch das Meer geführt, durch den Jordan geführt? Und was hat er ihnen für einen Segen gegeben, dass die diese ganzen Völker zerschmettert, niedergeschlagen haben und das ganze Volk eingenommen haben? Was muss das für ein Gott gewesen sein? Ich weiß es nicht. Das ist nur jetzt meine Überlegungen, woher wohl die Ruth erfahren hat über dieses Volk Israel, dass sie so entschieden jetzt entgegensteht und sagt, nein, ich gehe zu deinem Volk und dein Gott ist auch mein Gott. Zu diesem Gott möchte ich mich bekennen. Denn nicht alle Moabiter, nehme ich mal an, waren so feindlich gesonnen dem Volk Israel gegenüber. Ruth heißt zu Deutsch, wir sind wieder bei den Namen, Freundin oder Begleiterin. Und in dieser Geschichte wird sie genau das, was in ihrem Namen steckt, die Begleiterin oder die wahre Freundin für Naomi. Sie hält an Naomi, dieser verbitterten Frau, fest. Wie schwer ist das, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt in eurem Leben, mit einem bitteren Menschen auszukommen. Wie schwer ist das, sich nicht anstecken oder runterreißen zu lassen von so einer Person? Denn eine bittere Person, die meckert immer, die ist immer unzufrieden, die lebt in ihrer bitteren Welt. Sie beschuldigt immer wieder Menschen, die ihr das Leben so schwer gemacht haben. Sie beschuldigen Gott. Die sind einfach immer unzufrieden. Und mit solch einem Menschen umzugehen, es ist einfach eine Katastrophe. Wenn man da nicht aufpasst, landet man auch irgendwann mal in der Klapse. Ruth hält aus. Ein echter Freund lässt den anderen niemals im Stich. Was für ein großes Herz. Nun kommen sie nach Bethlehem an. Und nun muss man einander auf Augenhöhe sprechen und sich begegnen. Ist das nicht die Naomi? Wird getuschelt. Der Finger ausgestreckt. Da ist sie ja wieder. Und wie reagiert die Naomi darauf? Ist klar. Sie zeigt ihre Bitterkeit und die Einsamkeit ihrer Seele vor, spricht von sich, spricht aus, was mit ihr ist, von ihren Verlusten. Es hat nicht geklappt in meinem Leben. Was wir geplant haben, ist zerstört. Gott ist dazwischen gekommen, sagt sie. Sie redet von sich. Vielleicht klingt das sogar ein bisschen rechtfertigend. Aber auf jeden Fall, was hier auffällt, wenn wir ganz genau lesen, sie redet gar nichts von dieser Ruth. Von der Frau an ihrer Seite. Es wirkt, als sei sie gar nicht da. Es klingt so, als sie alleine zurückgekehrt ist. Doch diese Ruth, dieses große Herz voller Liebe, diese wahre Freundin, sie lässt sich das gar nicht anmerken. Nun, was lernen wir aus dieser Geschichte? Wenn Hungersnot in unserem Leben kommt, Hungersnot in Klammern, wir alle, denke ich mal, kennen noch, außer unserer alten Generation, die so gut wie alle schon ausgestorben sind, Hunger. Wir kennen das noch gar nicht. Wir kennen keinen Appetit vielleicht. Nein, darüber möchte ich jetzt nicht sagen, nicht sprechen. Ich möchte nur einfach über unseren geistlichen Hunger sprechen. Und das erleben wir heutzutage noch und nöcher. Wie verhalten wir uns in dieser sogenannten Hungersnot, in dieser geistlichen Verflachung, in diesem, wo Streit, Ungerechtigkeit, Heuchelei, Lieblosigkeit und so weiter herrscht, in den Gemeinden, in der Gesellschaft, Enttäuschung von Christen kehrt ein. Suchen wir nicht nach der wahren Ursache? Oder wollen wir versuchen festzustellen, warum das so ist? Oder steuern wir dagegen? Beten wir dafür und setzen uns ein, um dieses aus dem Wege zu räumen? Oder lassen wir uns gegen Gott oder Schicksal verbittern? Wie gehen wir damit um? Begeben uns auf des Feindes Gebiet, so wie damals Elimelech mit seiner Familie? Und ziehen nach Moab? Um da vielleicht Hilfe zu suchen? Oh nein, ihr Lieben. Da, auf dem Feindesgebiet, finden wir nur Tod und Verderben. Das haben wir eben jetzt an diesem Beispiel so ganz klar gesehen. Und wenn wir trotzdem in eine Sackgasse gelangen, so wie diese Familie, gibt es da einen Ausweg? Ja, den gibt es. Nur wenn wir uns vor unserem Gott und Menschen demütigen. Nein, dass wir uns nicht demütigen lassen von ihm. Gott wird uns trotzdem demütigen. Gott widersteht einem hoffärtigen Menschen. Und da steht ganz klar geschrieben, und jedes Knie wird sich eines Tages vor Gott beugen müssen. Wollen wir es so weit kommen lassen? Oder demütigen wir uns selbst vor ihm? Indem wir nicht so wie die Naomi, sondern selbst zu ihm kommen und sagen, Herr, ich habe gefehlt. Ich bin in die Sackgasse geraten. Ich habe falsch gehandelt. Hol mich bitte hier raus. Oh, wie mag unser Herr solche Gebete. Was lernen wir noch aus dieser Geschichte, wenn wir jemanden verbittert und geistlich kaputt sehen? Halten wir zu ihm, trotz aller Schwierigkeiten. Gehen wir mit, beten wir für ihn und tragen ihn, so wie er ist. Nein, das ist nicht leicht. Aber wenn wir das tun, früher oder später, wird Gott, genauso wie bei der Ruth, wir wollen heute die ganze Geschichte nicht weiter erzählen, können wir uns nachlesen, was daraus geworden ist. Die Naomi hat sich gedemütigt, hat eine lange Zeit gedauert und Gott hat Ruth dazu gebraucht. Ist das nicht schön? Aber Ruth selbst war dadurch, dass sie diesen Heldenweg, könnte ich sagen, gegangen ist, sehr groß gesegnet worden. Diese Ruth wurde zu einer Frau von Boas aus Bethlehem, Haus des Brotes von Juda. Das war übrigens der Bruder von Elimelech. Der Elimelech ging schiefe Wege. Er hat das nicht erkannt. Der Bruder von ihm, der Boas, heiratet diese Ruth und aus dieser Ehe entsteht David und der Messias, der Retter, Jesus Christus. Ist das nicht herrlich? Was für eine Verheißung, was für eine Zukunft für einen Menschen, der sich so wie Ruth beugt, der aushält, der trägt, der geht mit einem bitteren Menschen mit und hält einfach alles aus. Und zum Schluss möchte ich zu dir, mein Freund, noch sprechen. Du hast vielleicht in dieser Geschichte oder in dieser Situation jetzt dich selbst gesehen. Vielleicht hast du dich in deinem Leben auch komplett festgelaufen, so wie der verlorene Sohn. Denn diese Geschichte, die ähnelt der so gewaltig. Er dachte auch am Anfang, dieser verlorene Sohn, als er bei seinem Vater noch war, er macht alles richtig. Sein Erbe genommen, ging in die Welt hinaus, hat die Weisheit mit Löffel gegessen, würde man sagen. Er macht alles richtig. Vielleicht geht es dir ähnlich. Nun, das Ende von diesem verlorenen Sohn wissen wir. Dauert nicht lange. Das Geld war weg. Die Freunde üblicherweise dann auch. Kein Job. Eine Hungersnot übrigens kann auch über dieses Land. Und wo ging er hin? Die einzige Stelle, die er gefunden hat, bei den Schweinen, die zu hüten, um sich irgendwie doch ein bisschen zu essen zu verdienen. Dieser verlorene Sohn, der hat es aber begriffen. Der stand auf und ging zu seinem Vater. Und so wie dieser verlorene Sohn, stehst du vielleicht auch da. Ohne Geld, ohne Freunde, Job verloren, Gesundheit weg, keine Anerkennung, Ehe. Und jede Freude am Leben verloren. Und du denkst, ist alles vorbei. Totale Sackgasse. Nein, es gibt immer einen Ausweg. Aber nur bei einem. Und das ist Gott, der Herr. Und diese gute Botschaft möchte ich dir heute weitergeben. Das ist die wunderbare Nachricht überhaupt, die es gibt. Es gibt aus jeder Auswegslosigkeit, auch aus deiner, einen Ausweg. Komm nur zu Jesus. Er wartet auf dich. Er führt dich wunderbar hinaus aus dieser Sackgasse. Der holt jedem raus, der nur sich zu ihm wendet und sich vor ihm demütigt. Gott segne dich. Gott segne uns alle. Ich hoffe, das Wort nimmt uns mit, dass wir darüber nachdenken. Und wenn es dir so geht heute, dann hast du jetzt gehört den Ausweg dazu. Ich wünsche allen an dieser Stelle Gottes Segen.